Aber in Summe seht ihr schon mal, da sind ein paar hundert Leitungen, die alle irgendwie miteinander verknüpft werden wollen. Ja, wie verknüpft man die? Ihr könnt jetzt hergehen und könnt den Schaltplan im Prinzip natürlich so machen, wie wir das jetzt bisher kennengelernt haben. Ihr ruft die entsprechenden Komponenten Create-Funktion auf und übergebt die ganzen vorher kreierten Signalwerte. Viel Spaß. Könnt ihr knicken, das schafft man nicht fehlerfrei. Ihr seht allein hier an der South Bridge, das sind in Größenordnung 50 Busse oder Signale in irgendeiner Form. Die müsste man alle richtig verkabeln. Ein einziges Kabel falsch, geht natürlich nichts. Ja, was machen wir im V-Machine-Projekt? Da machen wir es, wir malen es wirklich mit dem G-Scan. Weiß nicht, der eine oder andere kennt es vielleicht aus der GEDA-Suite. Das ist so ein Schaltplan-Malprogramm, also gedacht, um Schaltpläne wirklich zu malen. Und dann haben wir ein kleines Tool, was diesen Schaltplan hernimmt und letztendlich was draus baut. Naja, so eine Art, ja, so wie ihr es im Prinzip jetzt kennengelernt habt, dass die einzelnen Komponenten instanziiert werden und beim Instanziieren kriegen sie die ganzen Parameter übergeben, an welchen Bus sie sich dran kabeln sollen. Ja, dann können wir halt so malen. Knöpfchen drücken und dann haben wir eine C-Datei, die dann einen halben Kilometer lang ist mit den ganzen Aufrufen drin. Jo, wie schaut das mit dem System aus? System soll konfigurierbar sein. Komponenten und Busse sind erst zur Laufzeit bekannt, wenn man es dann konfigurieren will. Und es sind extrem viele Komponenten, könnt ihr euch vorstellen. Also also in unserem Zusammenhang muss man nicht unbedingt davon ausgehen, dass ein virtuelles System genau ein PC ist. Das können auch über Netzwerk verbundene PCs sein. Wenn ich dann, was weiß ich, mal eine neue Konfiguration meines Webservers austesten will, dann brauche ich halt einen Server und ich brauche einen Client und ich brauche ein Netzwerkkabel dazwischen. Also es ist nicht nur ein Rechner, den ich danach machen will unter Umständen, sondern mehrere. Und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, ja, das sind auch verdammt viele Komponenten. Also wenn ihr da wirklich jeden PC aus Einzelteilen zusammenschraubt, dann sind das ganz schön viele Einzelteile. Ja, und zur Compile-Zeit weiß man davon nicht.
Prozess virtualisieren? Also normalerweise würde ich das jetzt, wenn ich zwei PCs simulieren will, kann ich die anderen zweimal starten. Dann
Das ist so die Philosophie von QEMU, Box, wie sie alle heißen. Die sagen, wenn du zwei PCs brauchst, dann starte halt QEMU zweimal. Jein, manchmal. Also einerseits spricht natürlich dafür, wenn du dann zwei PCs nachmachst und jeder PC hat eine CPU. Dann starte halt den Simulator zweimal, dann hast du zwei Prozesse und dementsprechend zwei virtuelle CPUs und so man dann auch wirklich Multicore-Rechner hat, was man ja heutzutage meistens hat, hat man auch die doppelte Performance. Kann aber das, ein Problem bei der ganzen Geschichte ist dann, Linux, Unix weiß natürlich nichts davon, dass diese Simulation irgendwie zusammengehören. Es kann ja passieren, dass eine virtuelle Maschine läuft und die andere ist weggescheduled. Die liegt auf Platte ausgelagert, kein Platz mehr. Ja, und dann kann es ja natürlich sein, dass du irgendwie Netzwerkpäckchen an den anderen schickst, aber der reagiert nicht. Wenn alles in einem Prozess drin steckt, kann dir das nicht passieren. Da wird nicht die Hälfte weggeswappt. Wir werden uns nachher noch über Zeit unterhalten. Da wird das auch ein Thema sein. Also wenn es darum geht, zeitlich gesehen das irgendwie ein bisschen korrekt zu machen, dann wird es mit der Methode, dass ich das auf zwei Prozesse aufsplitte, nichts. Weil da habe ich keinen Einfluss mehr drauf, wer da wann wo was macht. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Also jetzt in diesem Beispiel Server und Client. Und beim Internet weiß man eh nicht, wie lange es dauert. Ne? Da kann man das vielleicht auch ganz gut machen. Ja. Jo, ihr seht, es gibt viele, viele Möglichkeiten, letztendlich die ganzen kleinen ja, Chip-Teile zu Chips zu verbinden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Chips, auf eine Platine zu bringen und aus Komponenten ein System zusammenzubauen. Doch was man jetzt davon nimmt, sucht euch was aus. Ne? Gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt sie kennengelernt. Haben alle ihre Vor- und Nachteile. Umso mehr ich zusammen kompiliere, desto mehr Chancen hat ein Compiler, da was zu optimieren. Umso mehr ich getrennt voneinander mache, desto mehr habe ich hinterher die Möglichkeit, halt zu konfigurieren. Und dazwischen muss man irgendwie einen Kompromiss letztendlich finden. Jo, dazu Fragen. Okay. Jetzt fängt es an, interessant zu werden. Bisher war das sozusagen virtuelle Maschinen für Arme. Ne? So Emulation, sage ich mal, kann jeder. Das ist, also ihr werdet es ja noch merken, wenn ihr die Übungsaufgaben macht, das ist ein Haufen Arbeit. Aber vom Prinzip her, wenn man es einmal verstanden hat, eigentlich nicht so das Problem. Das Problem an der Emulation ist, dass man viel, viel Zeugs machen muss für jede Instruktion. Werdet ihr noch merken. Und dementsprechend die virtuelle Maschine verdammt langsam ist. Also, ich zeige es euch hier mal an einem einzigen Beispielchen. Also sagen wir mal, wir haben einen Befehl, addiere den Inhalt von ERX zur Speicherzelle 4ESP. Da wird man zunächst einmal sagen, naja, das Ding soll ja nur addieren. Ja, das ist natürlich richtig. Nur zum Addieren muss er noch etliches mehr machen. Was zum Beispiel muss er machen? Naja, wenn ich es richtig simuliere, dann muss ich erstmal gucken, ob die CPU überhaupt Strom hat. Weil wenn sie keinen Strom hat, dann tut sie gar nichts. Nicht zu vergessen. Gut, jetzt kannst du wieder gleich kommen. Wenn ich Performance brauche, dann teste ich das einfach nicht, sondern so nach dem Motto, ja, wenn der Prozess läuft, die virtuelle Maschine läuft, dann hat sie Strom und soll machen. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich will auch mal gucken, ob ein Client und ein Server miteinander reden können, wenn der eine ausgeschaltet ist und der andere und nach dem Ausschalten wieder anläuft und der Client dann guckt, dass er sich wieder verbindet oder so, dann muss ich natürlich auch das beachten. Jo, die Addition hier oben, die läuft nur dann los, wenn nicht der letzte Befehl davor eine Exception ausgelöst hat. Der Befehl davor könnte Division durch 0 gewesen sein. Ja, dann kommt, macht er nicht den, sondern er springt in den Exception-Händler. Er macht den Befehl auch nur dann, wenn nicht ein System-Management-Interrupt vorliegt. In der Intel-Welt gibt es das. Bei den normalen CPUs gibt es immer nur den normalen Interrupt. Also wenn er zwar, der Instruction Pointer zeigt zwar auf die Instruktionen und dementsprechend sollte eigentlich die ablaufen, aber wenn irgendjemand ein externes Gerät einen Interrupt meldet, dann macht er ja nicht den Befehl, sondern fängt an mit der Interrupt-Abarbeitung. Ja, und wenn der Befehl davor ein Halt-Befehl war, ja, dann macht er den Befehl auch nicht. Also es sind, wie ihr seht, erstmal schon mal 5 Abfragen, ob er den Befehl überhaupt machen soll. Ja, und bei jedem If muss er immer, ne, jedes If ist letztendlich ein Compare und ein bedingter Sprung. 2 Assembler-Instruktionen soll heißen, das sind schon mal 10 Assembler-Instruktionen, überhaupt nur gucken, ob ich dann anfangen will zu simulieren. Jo, angenommen, wir sind der Meinung, wir wollen jetzt wirklich diese eine Instruktion ausführen. Was müssen wir dann machen? Naja, in unserem Fall habe ich gesagt, er will was zu einem Wert auf dem Stack dazu addieren. Ja, das soll heißen, dann muss er sich den Wert, der auf dem Stack liegt, erstmal holen. Wie holen wir uns den? Naja, wir müssen erstmal gucken, wo ist er denn? Also wir müssen die sogenannte lineare Adresse ausrechnen. In der Intel-Welt heißt es, also in diesem Fall Stackpointer plus Basis vom Stack-Segment zusammen addieren und überprüfen, nicht zu vergessen, und überprüfen, ob der Stack-Pointer auch in das Stack-Segment zeigt oder vielleicht darüber hinaus. und auch nicht nur der Stack Pointer, sondern ja, in diesem Falle brauche ich einen 4-Byte-Wert. Das heißt, ich muss auch gucken, dass das letzte Byte von den 4 Bytes auch noch im Stack-Segment drin liegt. Das heißt, da muss ich auch noch ein bisschen rechnen. Ja, also, erstens die lineare Adresse berechnen, den Offset checken, ob er im Segment drin liegt, plus Operandengröße. Ansonsten hören wir an der Stelle auf und sagen, nö, Segmentation Violation. Ja, wenn wir dann eine lineare Adresse haben und das hat wohl alles soweit seine Richtigkeit, dann brauchen wir zur linearen Adresse die physikalische Adresse. Sprich, wir fragen mal die MMU, wo liegt denn das eigentlich im Speicher? Ja, dann kriegen wir umgerechnet. Ja, wie rechnet man da schnell um? Das haben wir uns neulich mal angeguckt. Ja, oder andere Möglichkeit natürlich, wir kriegen an der Stelle einen Pagefault. Die Seite ist nicht lesbar. Dann hören wir an der Stelle wieder auf. Nächster Schritt. Achso, Entschuldigung, das war jetzt noch gar nicht Stackpointer. Wir müssen erstmal die Instruktion holen. Aber im Prinzip das Gleiche. Also die Instruktion, dann war es halt nicht der Stack-Bereich, sondern Codesegment, aber ansonsten Erklärung die gleiche. Ja, wenn wir dann die physikalische Adresse haben, dann holen wir uns die Instruktion aus dem Speicher, beziehungsweise wenn da gar kein Speicher ist, haben wir uns neulich mal drüber unterhalten, dann macht die CPU entweder liest die Luft, was auch immer diese Luft dann sein mag, oder es gibt CPUs, die dann sagen, Bus-Error, da gibt es nichts. Jo, dann haben wir schon das erste Byte von unserer Addition. Ihr habt neulich gesehen, letzte Woche, ne, dass die Intel-CPU ja Byte holt, reinguckt. Ach, wir brauchen noch Parameter. Nächstes Byte holen, welche Parameter brauchen wir dann? Ach, wir brauchen noch einen SIP-Byte, wir brauchen noch einen Motor-M-Byte, wir brauchen noch ein Offset, wir brauchen noch einen Immediate-Wert. Ne, also holt sich da Häppchen für Häppchen. Soll heißen, diesen ganzen Quatsch hier oben, den machen wir ein paar Mal. Oder machen wir das einmal? Das wäre natürlich eine feine Sache, wenn man nur einmal hier die lineare Adresse berechnen müsste, nur einmal gucken müsste, ob alles im Segment drin liegt, nur einmal die Adresse umrechnen, nur einmal einen Happen Bytes holen.
Also wenn unsere Instruktionen, also können ja 16 Byte maximal sein, wenn die letzte Instruktion nicht hinter Ende des Segments minus 16 steht, dann können wir auch immer spekulativ mal 16 holen und uns dann nur merken, wie viele wir davon tatsächlich verkonsumiert haben. Aber das könnte natürlich beliebig kaputt gehen, wenn wir jetzt irgendwie ganz am Ende eine 1-Byte-Instruktion stehen haben und unserem Segment nur trotzdem mal 16 holen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da jemand mitgedacht hat und das vielleicht tatsächlich verboten ist, aber so wie ich es
gesagt habe,
nicht kenne.
Da hinten mal noch. Gleiche Idee. Ja, also das könnte eine Idee sein. Das Problem ist wirklich, ihr könnt euch vorstellen, naja, ihr habt irgendwo euer Codesegment. Und jetzt war die Frage, kann es sein, dass ganz am Ende irgendwas steht, was weniger als 16 Byte braucht? Hat jemand ein Beispiel? Ein Nob kann da nicht stehen. Weil wenn ein Nob, dann würde er ja hinten rausfallen und dann wäre es eh kaputt. Ne? Genau, also ein Red ist ein Byte und das kann natürlich, wenn, was weiß ich, hier irgendwie eine Funktion F liegt, dann wird das sogar das letzte sein. Sehr wahrscheinlich. Insofern kann man immer sagen, ja, wenn ich dann, sagen wir mal, die allerletzte Instruktion holen will, dann kann ich mir 16 Byte nicht holen. Gibt es nicht.
Ja. Ich könnte mein Speicher-Layout so machen, dass ich die Bytes da wiederholen kann, ohne dass in meinem Prozessor schief geht.
Nee, auch das geht nicht, weil es natürlich Architekturen gibt, die danach was weiß ich, ist die VGA-Karte. Aus der kann ich so nicht lesen, oder da gibt es nichts, beziehungsweise Lesen von I.O.-Geräten löst eventuell Aktionen aus.
Ich meine jetzt irgendwie Speicher der Hostmaschine. Also nicht in meinem virtuellen Speicher, sondern da, wo ich dann nachher rauslese.
Okay,
du,
man könnte...
Wenn ich erfahren, dass lesen kann, dann mir dann später Gedanken drüber machen.
Also sagen wir mal, du hast deinen 16-Byte-Puffer, ne? Das war ja der Vorschlag, und du würdest jetzt nur den Teil da rein kopieren, dann würde hier dein RET stehen und da hinten könntest du natürlich drauf zugreifen, das wäre okay. Ja, nur woher weiß ich, dass ich da jetzt nur ein Byte holen kann? Ah, man könnte es alles zurechtfummeln. Ne? Man kann sich natürlich hier, wenn ich die Lineare-Adresse berechne, in den Segmentdeskriptor reingucke und gucke, wie lang ist denn das Segment und sozusagen jetzt von der Länge abziehe die Adresse, wo ich gerade hinlang. Ne? Länge ist, keine Ahnung, sagen wir mal 64k und ich lange nach 64k minus 1. Dann könnte man natürlich sagen, ja okay, dann habe ich 64k minus 64k minus 1, ein Byte kann ich holen. Und das könnte ich natürlich holen. Und ja, so wie du sagst, na, dann kann man auf die restlichen 15 Byte, kann man ja lesen, zugreifen, da ist halt nur nichts. Problem natürlich, was wäre dann, wenn hier fälschlicherweise dann eben doch ein NOP steht? Beziehungsweise, Entschuldigung, NOP ist ein schlechtes Beispiel. Hier steht eine Addition, die aber noch weitergeht, weil noch ein paar Bytes fehlen. So, dann würde ich mir hier die das erste Byte von der Addition holen, aber die restlichen Parameter fehlen dann. Dann müsste ich beim Dekodieren wieder aufpassen. Ja, macht's wie ihr wollt, aber einfach ist es nicht und Performance kostet es. So oder so. Jo, okay, also egal wie, wir holen uns mit viel Rechnerei ein Byte. Und das Ganze machen wir ein paar Mal oder mit noch ein bisschen mehr Rechnerei ein paar mehr Bytes, bis wir letztendlich unsere Instruktionen beieinander haben. Dann wissen wir schon, was wir überhaupt tun sollen. Okay, und jetzt kommt das, was ich eigentlich gerade schon angefangen habe zu erklären. Wir brauchen hier noch Parameter. Also im Fall der Addition mit irgendeinem Wert auf dem Stack. Wir brauchen den Wert auf dem Stack. Was machen wir? Im Prinzip den ganzen Quatsch noch einmal. Also wir brauchen hier erstmal erster Schritt kommt gleich. Wir brauchen wieder die lineare Adresse, wenn wir die haben, die physikalische ausrechnen und dann können wir auf den eigentlichen Bus zugreifen. Ja, in diesem Fall müssen wir vorher sogar noch die virtuelle Adresse ausrechnen. Das war ja ein Adressierungsart 4 in Klammern ESP. Dann heißen Stackpointer und die 4 müssen wir noch zusammen addieren. Ja, also 4 plus Stackpointer umrechnen, also letztendlich Basisadresse vom Stack drauf addieren. Gucken, ob es reinpasst ins Stack-Segment. Wenn ja, dann physikalische Adresse ausrechnen oder Changevault. Und dann können wir auf den Bus wirklich zugreifen. Es kann auch sein, dass wir den ganzen Kram zweimal machen. Warum machen wir das eventuell zweimal? Wir brauchen noch nur einen Parameter. Ja, wenn es dumm kommt, dann liegt unser Parameter verteilt auf zwei Pages. Ne? In der Intel-Welt, es nagelt einen keiner drauf fest, dass das richtig aligned ist. Okay, steht zwar im Handbuch drin, man sollte richtig alignen, aber sollte heißt nicht müssen. Und damit gibt es mit Sicherheit irgendeine Software, die das auch nicht tut. Also den ganzen Quatsch eventuell zweimal. Okay, meistens nicht, aber man muss es zumindest vorsehen. Irgendeine If-Bedingung steht da auch noch drin. Wenn das über zwei Pages drüber geht, dann mach es zweimal, ansonsten einmal. Ja, dann müssen wir noch ERX holen. Okay, eher x holen, das ist wirklich, das ist irgendeine Speichervariable oder so, die haben wir. Und dann geht's los, jetzt kommt das, was man sich sofort denkt bei einer Addition, was die wohl tut, ne? Addieren. Wobei das eigentliche Addieren, naja, schreibe ich halt in mein C-Programm Plus und die Sache ist gegessen, das ist kein Problem. Ihr habt allerdings schon gesehen, die Flex, die müssen wir auch noch berechnen, ne? Jede Addition, jede Subtraktion, jedes und oder, wie sie alle heißen, alle Rechenoperationen berechnen die Flex. Gucken wir uns gleich an, oder gucken wir uns jetzt an. Das ist kurz rauskopiert bei QEMU, wie der QEMU-Simulator die Flex berechnet. Also Carry-Flex, naja, wenn das Ergebnis kleiner ist als einer der Operanden, dann muss ein Überlauf passiert sein. Das ist Carry-Flex. Parity-Flex, ja, haben wir uns neulich mal kurz darüber unterhalten, wie man das berechnen könnte. Also QEMU macht so, dass man einfach das Ergebnis nimmt, in einer Tabelle nachguckt, dann haben wir das Parity-Flex. Auxiliary-Flex, also das Überlauf-Flex nach 4 Bit. Das ist letztendlich ein dreifaches XOR über die zwei Operanden und das Ergebnis. Und das noch verundet mit dem Bit an der vierten Stelle. Zero-Flex. Naja, das ist genau dann 1, wenn das Ergebnis 0 ist. Okay, in diesem Falle um 6 geschiftet, weil er hinterher diese Methode hier letztendlich alle Flex zusammengeodert wieder zurückliefert. Deshalb um 6 geschiftet an der Stelle. Ja, sein Flex ist letztendlich, ich shifte mein Ergebnis an die richtige Stelle, sodass ich das oberste Bit habe. Und Overflow Flex, ja, da shifte ich auch ein bisschen. Ja, und ich für x oder die zwei Operanden und invertiere es nochmal und das verunde ich mit und so weiter. Ja, ihr seht, das ist vorsichtig ausgedrückt nicht ganz trivial. Und eigentlich muss man, das ist das Wichtige, das muss man praktisch nach jeder einzelnen Instruktion machen. Für die Addition, für die Subtraktion, fürs Und, fürs Oder, fürs Compare, für alles, was irgendwas rechnet. Und mindestens jetzt kriegt ihr das Gefühl, das könnte länger dauern. Hoffe ich. So, jo, dann habt ihr die zwei Ergebnisse, sage ich mal, das eigentliche Rechenergebnis plus die Flex. Ja, und das Rechenergebnis, das muss natürlich jetzt noch wieder auf den Stack zurückgeschrieben werden. Soll heißen, hier ist das Berechnen, wohin? Ja, entweder habe ich mir das gemerkt, wohin? Sinnvollerweise, ne? Also die Adresse, die ich mir hier oben, also die physikalische Adresse, die ich mir ausgerechnet habe, die merke ich mir. Dahin schreibe ich zurück. Ja, oder auch nicht. Es kann ja sein, dass die Seite, wo ich den Wert hergeholt habe, zwar lesbar ist, aber vielleicht nicht schreibbar. Dann konnte ich sie lesen, aber ich kann nicht zurückschreiben. So, und dann habe ich den einen Befehl fertig, dann kann ich den Instruction Pointer entsprechend inkrementieren und dann kann ich die nächste Instruktion anfangen. So, das war eine kleine Addition. Ja.
Die Semantik an der Stelle ist tatsächlich so, dass die Status-Flex auch angesetzt sind, auch wenn der Befehl nicht abgeschlossen werden konnte,
Nee, also es gibt unterschiedliche CPUs, also bei den meisten, also bei allen relevanten ist es so, dass er erst sozusagen das Ergebnis versucht zurückzuschreiben und nur wenn das funktioniert, dann übernimmt er die berechneten Flex auch wirklich in sein E-Flex-Register. Genauso hier natürlich das Inkrementieren vom Instruction Pointer passiert. Ja, eigentlich passiert es mit dem Holen der Instruktion. Ich hole mir das erste Byte und dann setze ich den Instruction Pointer dann auf das Byte dahinter. Weil ich muss ja vielleicht die Adresse von dem Mode RM-Byte noch haben. Dann hole ich mir das rote M-Byte und damit schiebe ich den Instruction Pointer immer stückchenweise weiter, bis hinter sozusagen die Instruktion. Aber ich darf es eigentlich erst in meinen Instruction Pointer wirklich reinschreiben, wenn die Instruktion auch durchgelaufen ist. Weil beim Debuggen hat man es eigentlich ganz gerne, dass der Instruction Pointer auf die Instruktion zeigt, die in die Hose gegangen ist. Ne? Beispielsweise hier jetzt beim Zurückschreiben, wenn da ein Pagefault kommt, dann möchte ich wissen, welche Instruktion den Pagefault ausgelöst hat. Dann soll der Instruction Pointer auch wirklich drauf zeigen. Ja, dieses sogenannte Committen des Ergebnisses, ne, also das Ergebnis festschreiben, Max hat recht, das macht man also eigentlich erst beides am Ende. Was die Sache auch nicht einfacher macht. Ne? Man muss irgendwie so Zwischenvariablen haben zum Zwischenspeichern. Jo, ihr könnt euch vorstellen, könnt ja mal ganz grob überschlagen, ja, wie schnell ist jetzt eine Emulation? No, also könnten wir ganz kurz hier gucken. Ja, da haben wir gesagt, das sind so grob 10 Assembler-Instruktionen. Instruktion holen. Naja, lineare Adresse ausrechnen ist eine Addition. Vergleich, ob der Offset klein genug ist. Das ist nochmal so ein bisschen was. Physikalische Adresse umrechnen, Cagefault ausrechnen, sind noch ein paar. Ja, gut, das kann man jetzt mühsam durchrechnen hier, wie lange jetzt wirklich so eine Instruktion dauert. Aber hier könnte man davon ausgehen, so ein Faktor 100 oder was, sind wir da bestimmt langsamer. Ja, Faktor 100, glaube ich, da seid ihr gut dabei. Kann auch 200 sein, kann auch 50 sein, aber unter 50, glaube ich, das wird schwierig. Jo, virtuelle Maschine, Faktor 50, Faktor 100 langsamer als die echte, die wollt ihr nicht. Ja, wenn ihr heutzutage einen Rechner habt, so Größenordnung 4 GHz und der läuft dann gerade mal mit 40 MHz, also 40 MHz, das ist schon 20, 30 Jahre her. Ne? Also, deshalb hatte ich euch ja neulich gezeigt, so ein C64-Simulator, überhaupt kein Thema, der läuft mit 1 MHz, oder lief mit 1 MHz damals, das kriegen wir hin. Also so bis 40 MHz könntet ihr euch vorstellen, so grob, das könnt ihr hinhauen. Alles, was dann kommt, schafft ihr nicht. Jo, und deshalb die Idee, naja, wenn man jetzt, sagen wir mal, eine Schleife hat, wo man jetzt immer wieder Instruktionen so mühsam holt, wie wir uns das jetzt gerade angeguckt haben, und jedes Mal wieder guckt, was ist denn das für eine Instruktion, jedes Mal wieder mühsam die Parameter holt, dann könnte man sich doch überlegen, dass man sagt, naja, dann holen wir uns einmal die Instruktionen und legen die uns irgendwo hin. Ja, so ähnlich war ja hier schon die Idee, dass wir uns die Instruktionen, die hier stehen, da rauskopieren, irgendwo hin, wo man schneller hinlangen kann. So, und wenn man das hier in so einen Puffer ablegt, dann könnte man ja vielleicht auch nicht die Bytes ablegen, wie man sie da geholt hat, sondern man könnte sie ja so konvertieren, dass hier unten Code steht. Also, Idee, Just-in-Time-Compiler. Wir übersetzen das, was wir da ausführen sollen, in irgendwas, was wir direkt ausführen können. Ja, jetzt in den 90% der Fälle, sage ich mal, machen wir auf einem PC nach. Dann sind doch die Instruktionen, die wir ausführen sollen, eigentlich die Instruktionen, die wir da lesen. Ja, also so eine, was weiß ich, addiere ERX zu 4 ESP, so eine Instruktion kennen wir doch. Können wir die nicht einfach benutzen? Nach dem Motto, wir holen uns da oben was raus und das, was da oben steht, das kopieren wir uns hier unten rein und das führen wir aus. Also wenn wir uns da oben, jetzt hier am Ende war ein schlechtes Beispiel, das funktioniert natürlich nicht, aber sagen wir mal, hier steht dann irgendwo drin ein addiere ja, x zu irgendwas, dass wir uns das da rein kopieren und dann steht hier das addiere irgendwas. Man könnte ja sagen, dahinter schreiben wir einfach ein RET. Dann könnten wir doch die Instruktionen, die wir da gerade gelesen haben, aus dem Gastsystem, können wir doch im Gastgeber einfach ausführen. Geht das oder geht das nicht? Manche dürfen wir sicher nicht, ne? So Instruktionen namens CLI, Interrupts ausschalten, dumme Idee. Also mindestens an der Instruktion sieht man, dass das so einfach nicht ist. Ja, jetzt gut, jetzt haben wir hier so eine, sagen wir mal, wir nehmen einfach die, die jetzt hier ein Beispiel war. Ja, EAX zu 4 ESP dazu addieren, können wir die jetzt einfach übernehmen. Wir haben einen Instruction Pointer und der zeigt auf die Instruktion. Wie soll man jetzt ausführen? Dann könnte man doch sagen, naja, dann kopieren wir uns den Kram in einen Puffer und schreiben ein Rep dahinter und dann führen wir den Puffer aus. Nee. Vielleicht.
Dementsprechend sollten und wir müssen sie beim Verlassen des Puffers wieder sichern.
Ja.
Beim Verlassen des Bereichs, den wir aufstocken. Wir müssen natürlich die also Segment-Clapping und so überprüfen, um sicherzustellen, dass wir nicht da bei diesem Puffer, die wir kopieren, die wir nicht kopieren sollten.
Ja, also wir greifen ja zum Beispiel hier auf 4 ESP zu. Aber natürlich sollen wir zugreifen auf den Stack vom Gast und nicht auf den Stack von unserem Simulator. Insofern muss man passend mappen, also die Stack oder das Stack-Segment passend hinlegen, dass es auf den Stack vom Gast zeigt und nicht auch vom Gastgeber. Ja, kann man sich so ein paar Dinge überlegen. Auch so Sachen wie ja ERX, die brauche ich ja irgendwie auch zum Simulieren selber. Ne? Wenn ich hier unten mir einen Puffer anlege, dann muss ich ja den Puffer suchen und beschreiben und dafür braucht man ja irgendwie Register. Das heißt, das ERX, da steht nicht notwendigerweise der Wert vom Gast drin, sondern auch der Gastgeber braucht natürlich ein ERX irgendwie zum Rechnen. Soll heißen, und dann hat Max recht mit seinen Flex. Also was man dann braucht, dann braucht man hier vor dem Ding irgendwie so eine Art Präfix-Code. Ne? Der fummelt das irgendwie zurecht, dass jetzt die Segmente richtig gesetzt sind, dass in ERX das Richtige drinsteht, dass in ESP das Richtige drinsteht, dass die Flex richtig gesetzt sind. Ja, und wir brauchen dahinter noch ein bisschen Code, der jetzt das Rechenergebnis wird. Na gut, in diesem Fall brauchen wir es nicht zurückschreiben, das steht im Stack. Aber es könnte ja auch umgekehrt sein, dann würde in ERX das Rechenergebnis stehen, dann muss das Gast ERX natürlich wieder irgendwo gerettet werden, bevor ich dann im Gastgeber wieder die nächste Instruktion vorbereite. So, und dann könnte ein RET kommen. Wenn ihr das mal versucht hinzufummeln mit entsprechenden Assembler, dann ist das genauso mühsam wie das vorher. Das bringt nichts. Ja?
Habe ich quasi irgendwie ein Problem, wenn jetzt da indirekte Zugriffe auf die Speicher sind, weil ich im Vornherein so gut wie keine Möglichkeit habe, rauszufinden, wo die hingehen und sie dann da einfach ausführe?
Ja, also du hast recht, 4 ESP ist eine Adressrechnung und ich muss gucken und muss sicherstellen, dass 4 ESP auch wirklich gemappt ist, richtig gemappt ist, wenn ich den Code ausführe. Nicht, dass er jetzt auf Speicherbereiche vom Simulator zugreift. Weil irgendjemand auf die Idee gekommen ist, nach ESP den Wert 0 zu schreiben oder irgend sowas. Gibt alles. Ne? Jo, aber man sieht, also mindestens wird es kompliziert, einen passenden Präfixcode davor zu schreiben, einen passenden Suffixcode dahinter zu schreiben, für eine kleine Instruktion. Das ist Also wir werden sehen, lieber übersetzen wir den Code, den wir da haben, wirklich in einen vernünftigen, richtigen Code, der dann eben nicht auf ERX direkt zugreift, sondern auf eine Variable namens ERX, der nicht zugreift auf so unbedenklich irgendeine Speicherzelle, sondern wirklich guckt, ob die auf der richtigen Stelle liegt. Jo, soll heißen, wir holen wirklich die Bytes, die unsere Instruktion ausmachen, gucken uns die an, denken uns aus, wie könnte man das rechnen. Und diesen Code, den schreiben wir uns irgendwo hin, legen uns den auf Halde und den führen wir stattdessen aus. Jo, erstes Problem. Ja, wir haben vorhin gesehen, das Dekodieren der Instruktion ist eigentlich nur ein Bruchteil von der Ausführungszeit. Nun, wir haben gesagt, erstmal müssen wir uns die Instruktion holen, die Einzelteile. Ja, und dann müssen wir die Operanden holen, ersten Operanden, zweiten Operanden, dann müssen wir das Rechenergebnis, Flex, zurückschreiben, Instruction Pointer setzen. Das müssen wir natürlich immer noch machen. Und, naja, das nächste Problem ist, wenn wir dann unseren Just-in-Time kompilierten Code generieren in irgendwo einem Puffer, den legen wir uns dann ja schön beiseite, das wollen wir ja nicht jedes Mal neu kompilieren, sonst haben wir nichts davon, sondern wir wollen es ja dann irgendwann, sehen wir ja, Instruction Pointer zeigt dahin, ach, das haben wir ja schon mal kompiliert, dann können wir das direkt ausführen. Diese Suche, ich habe einen Instruction Pointer und suche den dazu schon passenden kompilierten Block. Diese Suche, die kostet natürlich auch Zeit. Da muss man jetzt natürlich aufpassen, dass diese Suchzeit kleiner ist als das, was wir bisher gemacht haben. Und da ist die erste wichtige Idee, wir kompilieren nicht einzelne Instruktionen, das bringt uns nicht viel, sondern wir kompilieren ganze Blöcke. Was ist denn jetzt ein Block?
Vielleicht ist irgendwie so ein bedingten oder unbedingten Sprung oder sowas.
Da weiß jemand schon was. Warum kommst du auf die Idee, dass du sagst, bis zum nächsten Sprung?
Weil da ist ja oftmals einfach ein zusammenhängender Block im Speicher. Mehr oder weniger. Und bei bedingten Sprüngen ist ja der Ausgang mehr oder weniger ungewiss, wo es dann eigentlich weitergeht.
Danach können wir schon gar nicht weiter kompilieren, richtig? Also bei einem bedingten Sprung müssen wir eigentlich schon aufhören. Ja, du wolltest auch noch?
Ja, ist das ein Compiler-Bau oder nicht? Dass man, da tut man auch so Basic-Blöcke im Code zu analysieren und schaut, wo gibt es genau einen Eingang und einen Ausgang. Also wenn ich den muss ich dann komplett durchlaufen, kann ich irgendwo zwischendrin rausspringen. Und die suche ich mir wahrscheinlich und
kompiliere. Ja.
Wobei ich eigentlich bei den Sprüngen jetzt mich nur wirklich für die interessiere, wo ich nicht weiß, wo sie hingehen. Solange ich sicherstellen kann, dass die Sprünge in so einem Block drin bleiben, kann ich die ja auch mitkompilieren. Also so Computed-Sprünge sind dann halt doof,
ja.
Aber die anderen könnte ich ja auch da mit reinbewussten. Solange ich sicherstelle, dass ich nicht auch da noch irgendwann springen kann, dann will man wirklich auch auf jeden Fall, um sicherzustellen, dass man halt Schleifen, ja, und Schleifen als eines Loch behält.
Alles, was ihr gesagt habt, war alles richtig. Wir werden das nachher nochmal genauer uns überlegen. Jetzt fürs Nächste, was ich euch erzähle, denkt euch einfach mal Basic-Blöcke, ganz grob. Wie genau die aussehen, spielt nicht so die Rolle. Nur die Idee, am Ende steht irgendeine Art von Sprung. Machen wir es mal erstmal so. Jo, also ein so ein Block ist jetzt ein Basic-Block, den holen wir uns, den gucken wir uns an, den kompilieren wir und lassen ihn laufen. Jo, erster Vorteil, wir hatten am Anfang ja so ein paar Tests, ob Strom vorliegt, Interrupt da ist und so weiter. Die bräuchte man ja eigentlich nicht immer machen, sondern man kann auch sagen, ja, wenn denn, sagen wir mal, am Anfang des Basic-Blockes Strom da ist, na, dann wird er auch bis zum Ende reichen, der Strom. Das stimmt vielleicht in der Wirklichkeit nicht 100%, nur wenn jetzt irgendein Benutzer hinten Klack macht am Gehäuse, ob der das eine Mikrosekunde früher oder später macht, das wird er eh nicht merken. Ne? Also wir können den Basic-Block auf jeden Fall bis zum Ende durchführen. Das wird keiner merken, dass wir vielleicht drei Instruktionen zu viel machen. Das ähnlich gilt für hier System Management Interrupt bzw. externe normale Interrupts. Ja, wenn ich als Benutzer, sagen wir mal, eine Taste tippe und dadurch einen Interrupt auslöse, ja, ob der Interrupt jetzt am Ende des Basic-Blocks bearbeitet wird oder im Basic-Block bearbeitet wird, das wird der Benutzer nicht merken. Das ist eine Handvoll Nanosekunden, die ich früher oder später tippe, das merke ich nicht. Ja, insofern brauchen wir diesen Test, ob ein Interrupt vorliegt, den machen wir am Anfang des Basic-Blocks und danach nicht mehr oder nicht, also während der Ausführung nicht mehr. Ob die CPU im Halt-Zustand ist, brauchen wir auch nicht mehr testen, weil wenn wir den Block kompilieren und da steht kein Halt drin, brauchen wir es auch nicht mehr ausprobieren.
Ja, wie ist es denn, wenn jetzt mitten in einem Block, sagen wir mal, ein Page-Fault tritt auf, dann müsste eigentlich ein Klapp ausgelöst werden und das Betriebssystem springt an und holt vielleicht die Seite Fettspeicher. Da müssten wir dann doch trotzdem wieder auf den Interrupt zurückgehen.
Nicht auf Interrupt, auf Exceptions. Also, ja, oder Traps, wie auch immer man sie nennen will, aber nicht Interrupts. Deshalb habe ich extra gesagt, externe Interrupt.
Ja, genau, das ist halt alles, was synchron auftreten kann.
Wenn ich zurückblättere, hier seht ihr, da stehen 5.
Ja.
Nämlich zum Beispiel, der letzte Befehl eine Exception war. Und bei dem, was ich jetzt gezeigt habe, da sind es nur 4 Punkte. Da fehlt nämlich der Punkt mit den Exceptions. Gut erkannt. Ne? Das, da muss man noch aufpassen. Die können nach wie vor auftreten, also in der Intel-Welt praktisch jede Instruktion, ja fast alle greifen sie irgendwie auf den Speicher zu und wenn sie auf den Speicher zugreifen, können sie Page-Faults auslösen. Also fast jede Instruktion kann auch Exceptions produzieren. Das ist ein blöder Punkt, den ignorieren wir erstmal. Kommt noch. Na, aber also jedenfalls die 4 machen wir einmal am Anfang und dann führen wir unsere, keine Ahnung, 20, 30, 50 Instruktionen aus. Und dann kommt der nächste Basic-Block. Naja, dann gucken wir nochmal, ob jetzt in der Zwischenzeit ein Interrupt ankommt. Gut, kleine Zusammenfassung. Wir holen und dekodieren die Instruktion einmal und das machen wir natürlich nur während des Kompilierens. Der nächste schöne Fall. Wir haben uns gerade angeguckt, wie die Flex berechnet werden und haben gesehen, das sind eklige lange Formeln. Wir werden, also wenn man sich Basic-Blöcke anguckt, dann steht da immer addiere, subtrahiere, kopiere das Ergebnis irgendwo hin, hol dir was aus dem Speicher, addiere was, schreib das Ergebnis zurück und dann kommt ein Compare und dann brauchen wir die Flex für den bedingten Sprung. Dann haben wir nämlich bei der ganzen Rechnerei vorher haben wir zigmal die Flex berechnet, um einmal am Ende mit einem Compare die Flex zu überschreiben und dann mit einem bedingten Sprung irgendwo hinzuspringen. Ne? Also da kann man sich überlegen, ja, wenn ich jetzt so einen Block kompiliere, dann kann ich die Flex weitestgehend, also die Flex-Berechnung weitestgehend weglassen. Weil ich brauche die Flex ja eigentlich nur für den bedingten Sprung. Und der bedingte Sprung steht am Ende des Blockes nach einem Compare. Jedenfalls so in der Intel-Welt. Alle Rechnereien vorher brauche ich keine Flex berechnen. Außer du mit deinem blöden Beispiel, da kommt eine Exception. Weil dann müssen sie natürlich richtig sein. Der Debugger will natürlich reingucken. Ist bei der Instruktion vor der Exception ein Überlauf passiert. Ja.
Das gilt natürlich nicht nur für Sprünge, sondern auch für ein paar Operationen, die Flex kombinieren, also Stuff by Borrow und so Dinge.
Genau.
Ja. Man einfach sagt, okay, wir lassen jetzt zur Einfachheit einfach mal Blöcke auch an Stuff by Borrows und ähnlichen Dingen enden. Dann geht weiterhin für die vorletzte Instruktion müssen wir Flex berechnen.
Die Bedingung, wann ich die Flex-Berechnung weglassen kann, ist nicht ganz so einfach, aber ihr seht auf jeden Fall, man kann sie weitestgehend weglassen. Und selbst bei diesem Add with Carry, das Carry-Bit brauche ich, aber die anderen 5 Flex zum Beispiel ja nicht. Ne? Also da könnte man dann vielleicht das Carry-Bit noch berechnen lassen, aber den Rest lasse ich weg.
Aber es ist echt für jeden so genau welche. Wir brauchen keine, brauchen alle.
Genau. Also da können wir ganz ordentlich was wegoptimieren, wenn wir ganze Blöcke haben, es sei dann diese blöde Ausnahme mit den Exceptions. Da müssen wir uns noch was ausdenken. Ja, eigentlich inkrementiert jede Instruktion den Instruction Pointer. Ich setze mit jedem, ja, jedes Byte, was ich hole, um Instruktionen zu dekodieren, damit setze ich den Instruction Pointer ein Stückchen weiter. Wenn ich mir einmal den ganzen Block hole, dann brauche ich nicht den Instruction Pointer 50 Mal zu inkrementieren, sondern ich kann einmal am Ende des Blocks sagen, ja, ich addiere 50 drauf und fertig. Das geht natürlich auch sehr viel schneller. Na, also ich hoffe, ihr kriegt so einen Eindruck, dass das was bringen könnte. Jo, wie würde dann so eine Step-Funktion aussehen? Also bisher hatten wir irgendwie so unsere Abfragen, ja, wenn kein Strom, dann nix. Wenn Interrupt, dann Interrupt ausführen. Ansonsten, naja, da kamen noch ein paar andere Punkte. Also hier sind es dann nur zwei. Ja, nur zwei. Ansonsten führen wir eine Instruktion aus. Das meiste sieht genauso aus. Ne? Also wenn kein Strom, dann nix. Wenn Interrupt, dann Interrupt-Bearbeitung. Ansonsten, und das ist jetzt der neue Teil, dann gucken wir, ob wir den von da, wo wir gerade sind, folgenden Block, ob wir den schon mal irgendwie durch die Mangel gedreht haben und gucken, ob wir den irgendwo im Cache wiederfinden. Wenn ja, ist gut. Wenn nein, okay, dann müssen wir den Block an der Stelle kompilieren und haben einen neuen Block. Und den Block, da springen wir hin und machen. So, und da wird dann nicht mehr groß drüber nachgedacht. Da wird einfach wirklich Binärcode dann auch wirklich ausgeführt. Ja, so die Idee. Und jetzt kommt das große Aber. Ein Aber haben wir schon gehört. Exceptions passen nicht dazu. Also Basic Block war ja eine schöne Idee. Aber du hattest auch, glaube ich, gleich dazu gesagt, das ist so ein Bereich, der nicht verlassen werden kann. Ja, als Compilerbauer sage ich, das ist so. Als Betriebssystemmensch sage ich, nö, der kann sehr wohl zwischenzeitlich unterbrochen werden durch Interrupt in echt, das haben wir gesagt, das machen wir nicht, aber durch Exception auf jeden Fall. Ne? Also Page-Faults können jederzeit passieren, die muss ich irgendwie abfangen. Ja, was haben wir noch? Wir haben ein großes Problem mit Schreiboperationen im Codebereich. Es kann sein, ich habe irgendwann mal gesehen, ach, hier steht eine Addition, die kompiliere ich mir in irgendeine Art von Cache. Und jetzt kommt irgendein Dödel auf die Idee und schreibt da einfach Zahlen rein in den Bereich.
Das kann ich doch beim echten Interpreter auch nicht tun. Also welches Tool, dann führt er das trotzdem vielleicht anders, weil die Instruktion halt schon gecached hat.
Ja.
Da muss ich auch ein bisschen
ja, aber das, was wir jetzt machen, Just-in-Time-Compiler, tut genau das. Der hat irgendwo Speicherbereiche, wo er Code reinschreibt, den er ausführt. Und wenn der Cache irgendwann voll ist und eine neue Zeile braucht, dann wird alter Code überschrieben. Das muss funktionieren. Das ist sozusagen heute die Variante, wo man Code invalidieren muss. Gab es aber auch früher immer schon. Wer kennt Beispiele? Ihr seid alle zu jung, ihr kennt das nicht mehr. Es gab die sogenannten Overlays in der Windows- oder MS-DOS-Welt, ne, wo man sagen konnte, ja, mein Programm passt nicht in meine 200 Kilobyte Speicher, die ich habe. Also zerhäcksel ich das in mehrere Teile und ich lade immer den Teil, den ich gerade brauche. Und da wird natürlich auch Code überschrieben durch einen neu geladenen Teil. Und das gleiche gilt heutzutage so ähnlich, sagen wir mal im Linux-Kern, da kann ich Treiber nachträglich laden oder auch gegebenenfalls wieder entladen. Und das, was natürlich immer vorkommt im Betriebssystem, ich werde natürlich Programme laden. Ich starte meine Shell, dann lade ich von der Platte, meine Shell in Speicher. Und wenn die Shell terminiert, dann fliegt sie wieder raus und ich starte irgendwas Neues, dann wird was Neues in den Speicherbereich geschrieben. Dann muss ich das irgendwie mitkriegen, dass hier jemand was reinschreibt, damit ich passend dazu suchen kann, ja, wo habe ich dann den Code kompiliert, damit ich den dann invalidieren kann. Das könnt ihr euch aber vorstellen, jetzt muss ich praktisch bei jedem Schreibzugriff überprüfen, ist das ein ehemals kompilierter Codebereich? Das könnte oder das klingt zunächst einmal langsam, ne, oder aufwendig. Ja, und das wird noch schlimmer. Das gleiche Problem tritt nämlich auf in dem Moment, wo ich die MMU umprogrammiere. Ne, also typischer Fall, Kontextwechsel. Ein Prozess wird schlafen gelegt und der nächste wird gestartet. Was ich dann habe, ich habe praktisch komplett neuen Code. Der alte Code ist weg, der neue Code ist da. Okay, im physikalischen Speicher ist der alte Code noch da und der neue auch. Aber im virtuellen ist das jetzt plötzlich alles anders. Was wir allerdings hier immer haben, der Instruction Pointer, ist eine virtuelle Adresse. Das heißt, wir haben zu einer virtuellen Adresse Code geholt und uns irgendwo hingelegt. Ja, wenn wir jetzt allerdings die virtuellen Adressen alle ändern durch Umprogrammieren der MMU, gelten all diese Umrechnungen nicht mehr. Ja, ich muss ja eigentlich alle wegschmeißen. Das Dumme ist jetzt natürlich, so ein moderner Linux-Kern oder so, der macht ein Rescheduling alle tausendstel Sekunde. Tausendmal pro Sekunde wird ein Prozess schlafen gelegt und der nächste gestartet. Das heißt, tausendmal pro Sekunde schmeißen wir unseren Code-Cache weg und fangen neu an zu kompilieren. Könnt ihr euch vorstellen, wir haben gerade was kompiliert und das erste, was wir machen, wir schmeißen es wieder weg. Dann kommt der neue Prozess. Wir kompilieren gerade die ersten 3, 4, 5 Basic-Blöcke und wenn wir angefangen haben, sie laufen zu lassen, dann kommt wieder ein Interrupt und wir schmeißen wieder weg. Noch ein Problem, unser Code-Cache hat logischerweise irgendeine Grenze. Die Grenze mag relativ groß sein, ne? Also vielleicht haben wir ein paar Megabyte Code-Cache, vielleicht sogar ein paar Gigabyte, können wir im Prinzip ja spendieren, das wäre nicht so das Problem. Aber ihr könnt sicher sein, auch das Gigabyte ist irgendwann voll. Mindestens dann, wenn ihr, sagen wir mal, so typisches Verhalten im Linux-Rechner, ihr kompiliert, sagen wir mal, nur den, also ihr loggt euch ein und kompiliert den Linux-Kern. Dann wird, lass mich lügen, ein paar tausendmal der GCC gestartet. Und zigtausendmal der Linker und irgendwie ein Org und Set und Grep und was, wie das ganze Zeugs heißt, was man so zum Linux-Kern braucht. Da werden immer wieder ganz viele Programme gestartet, die ihr immer wieder neu kompiliert, die ihr dann wegschmeißen müsst. Jo, soll heißen, Code im Cache müsst ihr auch irgendwie dann wieder wegwerfen können. Die Frage, was schmeißen wir weg? Da braucht man denn ja so eine Art LRU, ne, so ein Least Recently Used oder irgend sowas. Man will ja nicht das wegschmeißen, was man gerade gebraucht oder gerade frisch kompiliert hat. Vielleicht aber auch doch, weil das nur einmal gebraucht wird, so als initialer Code oder so. Weiß man nicht so genau. Ja, und das Letzte, auf dieser Folie, wir werden noch merken, da kommt noch mehr dazu. Wenn ihr jetzt den Code irgendwo im Cache abgelegt habt und euer Cache ist ein paar Gigabyte groß, ja, und jetzt kommt ihr irgendwie und habt einen Instruction Pointer, ab hier wollt ihr simulieren. Jetzt müsst ihr mit dem Instruction Pointer in eurem Cache gucken, ob ihr diesen Basic Block schon irgendwo kompiliert habt. Wenn ihr natürlich erstmal jetzt die 4 GB durchwühlt, ob ihr das irgendwo schon habt, dann könnt ihr auch lieber simulieren, dann seid ihr schneller. Also der Lookup, der muss flott sein. Also im Prinzip irgendeine Art von Hash-Suche oder sowas. Ja. Ne? Eigentlich haben wir ein Problem, wir haben gar keine Basic-Blöcke. Wegen Exceptions. Ja, umso moderner die CPU, umso moderner der Code, desto weniger Exceptions können auftreten. So, ganz grober Daumen. Weil natürlich die modernen CPUs erstens relativ viele Register haben, sprich man braucht nicht mehr so häufig auf den Speicher zugreifen. Wenn ich nicht auf den Speicher zugreife, kriege ich keine Page Faults und keinen Segmentation Fault und all das ganze Zeugs. Nichtsdestotrotz, auch natürlich eine moderne CPU muss irgendwann mal einen Speicher schreiben oder irgendwann mal was daherholen. Ja?
Hat Intel da nicht irgendwie eine Erweiterung, die da vielleicht
ist? Das ist ein ganz anderes Thema, da kommen wir noch zu. Nee, guter Hinweis, aber später.
Wenn ich jetzt Code habe, der nicht von einem Mensch geschrieben ist, also wo das Assembly nicht von einem Mensch geschrieben ist, sondern von einem Compiler generiert, müsste ich dann nicht in der Regel relativ einfach verifizieren können, dass da keine Exceptions auftreten, weil es ein relativ strukturierter Assembly-Code ist?
Es sollten, oder anders gesagt, wenn Page-Faults auftreten, weil das Programm kaputt ist, dann darf es auch eine halbe Stunde dauern. Ne? Das wäre mir wurscht. Aber es kommen natürlich immer Page-Faults vor im Sinne von Verdrängung. Da kann ein Programmierer nichts dafür und ein Compiler kann da auch nicht helfen. Ne? Wenn einfach viele Programme gleichzeitig auf dem Rechner laufen und die sich gegenseitig rauspagen, weil nicht genügend Platz da ist, oder meistens macht man ja so, man lässt das Programm loslaufen und wenn es losläuft, ist der Speicher erstmal leer. Und die erste Instruktion löst gleich ein Page-Fault aus. Ach, da fehlt die Seite, holen wir sie von der Platte. Lässt man die laufen, ach, nächste Seite fehlt auch, holt man eben die nächste Seite.
Da müsste ich mir das relativ einfach für so einen Block, den ich kompiliert habe, merken können, welche Speicherbereiche ich brauche, damit der Page-Fault frei läuft oder nicht.
Für den Code gilt das.
Ja, aber dann führe ich ihn halt, wenn die Seiten alle da sind, führe ich ihn aus. Und wenn nicht, dann simuliere ich ihn halt einmal.
Für den Code-Bereich kannst du sagen, gilt das, das ist, naja, einigermaßen linear. Aber spätestens bei, wenn du irgendwelche verketteten Listen oder was durchwühlst, Datenspeicher, dann greifst du wirklich kreuz und quer durch den Speicher. Da hast du keine Chance. Na, und da muss man dann wirklich in jedem Block davon ausgehen, dass in der Mitte des Blockes, was weiß ich, wenn ich da irgendwie so eine verkettete Liste hinterher humpel, dass mittendrin irgendwie ein Page-Fault passiert. Das sollte nur ganz selten vorkommen, aber es kann vorkommen. Jo, nächster Punkt, wenn ich jetzt meinen Basic-Block kompiliere, dann kompiliere ich den von vorn nach hinten durch. Und dann kann es ja sein, dass wenn ich die Instruktion hole, die letzte Instruktion, sagen wir mal, ein Page-Fault produziert. Das wäre vielleicht nicht passiert, hätte ich die Instruktion simuliert. Dann hätte ich mir die erste geholt, das hätte funktioniert. Aber die erste hätte vielleicht beim Daten holen oder schreiben ein Page-Fault produziert. Dann wäre ich auf den Page-Fault im Code gar nicht mehr gekommen. Überlegen wir uns gleich was. Ja, eigentlich, also wir haben gesagt, die Interrupts, die gucken wir uns nur einmal vor dem Basic-Block an. Aber eigentlich stimmt das ja nicht. Ne? Das können ja rein theoretisch auch im Block auftreten. Gucken wir uns auch gleich noch genauer an. Irgendjemand hat auch schon hier richtig gesagt, so dass mit den berechneten Sprüngen ist doof. Kommen die überhaupt vor?
Ja, ich kann es wirklich
Also mindestens Switches sind typische Beispiele für berechnete Sprünge. Ja, und auch ein Return letztendlich begrenzt so eine Blocklänge. Warum? Naja, Return, ich kann an unterschiedliche Stellen zurückspringen. Ja, eine Funktion wird vielleicht von verschiedenen Stellen aus im Hauptprogramm ausgerufen. Ja, dann muss ich an verschiedene Stellen zurückspringen. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich weiter kompilieren muss. Das hängt davon ab, was letztendlich auf dem Stack liegt. Ja, soll heißen, unsere Blöcke sind relativ begrenzt von ihrer Länge. Du hast richtig gesagt, dass mit dem berechneten Sprüngen ist eine Grenze. Mit den bedingten Sprüngen, Entschuldigung, mit den berechneten Sprüngen ist eine Grenze, Return-Anweisung ist eine Grenze. Ja, wenn ihr irgendwie sowas habt, virtuelle Methoden, objektorientiert, da weiß ich auch nicht, das hängt vom Objekt ab, wo ich denn die Objektmethode aufrufe. Da weiß ich nicht, wo es weitergeht, bevor ich nicht die Daten kenne. Das heißt, ihr merkt, die Blöcke, also schön wäre, man könnte so riesengroße Blöcke kompilieren. Dann könnte man da so richtig mit Optimierungsmethoden draufschmeißen, alles wegoptimieren, was nicht unbedingt sein muss. Ja, nur leider werden wir sehen, unsere Blöcke, die sind eher klein. Also typischerweise so in der Intel-Welt sind das so 10 Instruktionen, viel mehr sind das nicht. Also früher hatten wir so die Daumenregel, jeder fünfte Befehl ist ein Sprung. Okay, das hat sich ein bisschen gebessert mit besserem GCC und so. Jetzt ist es vielleicht jede sechste, siebte, vielleicht auch jede zehnte oder so, aber viel mehr sind es nicht. Jo, jetzt hatte irgendjemand von euch vorhin gerade gesagt, es wäre doch schön, wenn, sagen wir mal, ein Basic-Block sozusagen, oder ein, nicht Basic-Block, sondern ein Block, wenn das eine Schleife ist, dass man die auch als Ganzes komponiert. Damit das dann eben richtig schön schnell geht. Das Dumme ist natürlich, Schleifen, gerade, ne, ihr kennt das, jeder hat schon mal aus einer Schleife eine Endlosschleife gemacht. Wenn ihr natürlich jetzt eine Endlosschleife komponiert und die dann ausführen lasst, dann, wie der Name sagt, ist das Ding endlos. Jetzt gibt es aber natürlich so gewisse Dinge im Rechner, die auch noch irgendwie weiter simuliert werden sollen, nicht nur die CPU. Die Uhr soll noch ticken und die Tastatur soll vielleicht das Ctrl-C abfragen, damit man die Endlosschleife mal wieder los wird. Das funktioniert aber nicht, wenn da eine Endlosschleife simuliert wird oder just-in-time kompiliert ausgeführt wird. Mindestens müsste man sie, naja, was weiß ich, man darf sie dann vielleicht 100 Mal durchlaufen, aber dann müsste man vielleicht doch mal gucken, ob Interrupts da sind. Und vielleicht mal die Uhr weiter ticken lassen oder sowas. Jo, was die ganze Sache auch nicht einfacher macht, wir haben jetzt schon gesehen, Basic-Blöcke bis zur nächsten Sprunginstruktion, welcher Art auch immer, sind sehr unterschiedlich lang. Ich habe gerade gesagt, so die also Daumenregel, so alle fünf Instruktionen kommt ein Sprung. War nur eine sehr grobe Daumenregel, habe ich gesagt. Es kann auch mal sein, ihr habt schön linearen Code, das sind dann mal 100 Instruktionen. Dann kann es auch sein, ihr habt mal eine Schleife, die besteht nur aus 3 Instruktionen. Also eure Basic-Blöcke sind sehr unterschiedlich lang. Und wenn man dann noch mit Optimierung draufhaut, dann sind sie noch weniger vorhersagbar lang. Und da wollt ihr einen Code-Cache für haben. Wenn ihr dann anfangt zu kompilieren, wie viel Cache-Zeilengröße braucht ihr dann? Also dass man erstmal sagt, ich mache einen Malloc für einen Puffer und da schreibe ich jetzt meinen kompilierten Code rein. Das ist so einfach nicht. Ihr wisst nicht, was ihr dem Malloc als Parameter mitgeben müsst. Und erstmal zu sagen, ja, wir nehmen mal 100 GB, wird schon passen. Dann habt ihr viel verschenkt. Realloc ist teuer. Ja, ihr habt schon Ideen, das ist gut. Behaltet die Ideen im Kopf. Das ist ein Thema, da werden wir uns auch noch drüber unterhalten. Jo, gehen wir die einzelnen Pünktchen mal der Reihe nach durch. Beziehungsweise fangen wir mal mit einem an. Das erste Problem kam ja gleich wie aus der Pistole geschossen. Exceptions, da, das ist auch ein Problem. Ja, wir haben es gerade schon besprochen. Also wir haben lineare Blöcke, die eigentlich linear durchlaufen waren, aber es kann jederzeit auf halbem Wege mir passieren, dass eine Exception aufgetreten ist und ich den Block letztendlich dann verlassen muss. Jo, was machen wir? Na, letztendlich kann man sozusagen in den linearen Code immer reinschreiben, wenn letzte Instruktion Exception ausgelöst hast, dann kehr doch zurück ins Hauptprogramm, also zurück aus dem kompilierten Block. Aber wenn man natürlich jetzt vorzeitig diesen Block verlassen will, Dann funktioniert einiges nicht mehr. Wir haben gesagt, eine schöne Optimierung wäre, dass man den Instruction Pointer immer am Ende des Blockes setzt. Wenn der komplett ausgeführt ist, dann inkrementiere ich den Instruction Pointer um 50, statt ihn 50 mal um 1 zu erhöhen. Wenn wir natürlich jetzt vorzeitig aus dem Block zurückspringen, dann ist der Instruction Pointer überhaupt nicht gesetzt. Das geht nicht. Ja, also das müsste man dann nachträglich irgendwie wieder zurechtfummeln. Wir haben gesagt, wir wollen die Condition Code Flex nur berechnen vor Instruktionen, die diese Flex auch wirklich brauchen. Naja, wenn wir jetzt vorzeitig aus dem Block zurückkehren, dann wissen wir gar nicht, welche Instruktion als nächstes kommt, welche da vielleicht meine Flex braucht. Soll heißen, wir müssen sie dann wieder gerade biegen. Nachträglich. Wie biegt man jetzt aber Flex nachträglich wieder gerade von Instruktionen, die irgendwie 10 Instruktionen vorher simuliert worden sind? Ja. Ja. Ne? Also letztendlich alles, was ich irgendwie wegoptimiere, muss ich, wenn ich dann vorzeitig aus dem Block zurückkehre, irgendwie wieder nachträglich zurechtformeln. Das. Vielleicht kann man es hinkriegen, aber mindestens mal ist es eklig. Ne? Also du hast jetzt gerade richtig gesagt, na, man muss den Zustand von vor 10 Instruktionen kennen, damit man das nachträglich wieder hinbiegen kann. Ne? Also wenn vor 10 Instruktionen eine Addition war, dann muss ich von der Addition noch die 2 Parameter und oder das Ergebnis wissen, damit ich dann aus dem Ergebnis wieder das Zero Flag rausrechnen kann, zum Beispiel. Ja, das würde aber heißen, wenn ich mir diese Werte merke, ja, was muss ich mir merken, um die Flex nachträglich wieder gerade biegen zu können? Ja?
Also, nachdem es jetzt irgendwie entgegen dieser ganzen Idee scheint sich tatsächlich nach jeder Instruktion irgendwie Ergebnisse zwischenzumerken, wäre es meine Intuition eher gewesen zu sagen, okay, in diesem Fall müssen wir halt die Berechnung vom Anfang dieses Blocks bis zu dem Punkt nochmal machen, um dann vielleicht rechnen zu können, weil den Zustand, den wir zu Beginn des Blocks hatten, den kennen wir eh. Also den haben wir uns eh schon mal gespeichert gehabt. Mhm. Den brauchen wir, um ihn da wieder herstellen zu können. Und können wir von dort aus bis dahin gehen, weil wenn wir jetzt irgendwie uns nach jeder Instruktion den Zustand speichern, den wir brauchen, um die Flex im Nachhinein wieder richtig hinbiegen zu können, dann wird das, glaube ich, ganz schön langsam.
Das ist auch so immer noch doof, weil wir dann noch eine Speicherinterektion brauchen, weil wir da ja zwischendrin
Ja, jetzt sind gute Ideen gefragt, ne? Also die eine Idee, dass man sagt, ja, wir führen einfach unseren Code aus und wenn es kracht, dann gehen wir zurück an Anfang und fangen jetzt, sagen wir mal, das Simulieren wieder an. Da das ja nur selten auftritt, könnte man ja denken, kann man das machen. Geht nicht. Warum geht es nicht? Du hast gesagt, ja, an den Zustand am Anfang kennen wir doch. Nein. Genau. Ne? Also den Zustand der CPU, den kennen wir. Den können wir uns speichern. Das sind ja nur ja, so Größenordnung, eine Handvoll Register. Die merken wir uns. Ist okay. Das Dumme ist natürlich, es gibt auch noch Speicher. Den müsste man sich auch noch merken. Das ist aber ein Haufen Holz. Ne? Wir können das Gigabyte nicht mal eben kopieren am Anfang des Blockes, damit wir den Speicherzustand wiederherstellen kann. Das wird nichts. Und noch schlimmer, es gibt natürlich Speicheroperationen, die nicht auf Speicher gehen, sondern auf I.O.-Zellen. Und spätestens dann geht es gar nicht mehr. Ne? Wenn ich das beim ersten Versuch, sagen wir mal, das Zeichen von der seriellen Schnittstelle abgeholt habe, dann kann ich zwar die CPU zurücksetzen, aber wenn ich dann sie dann nochmal laufen lasse, da kommt nicht nochmal das Zeichen von der seriellen Schnittstelle. Also, nochmal laufen lassen, geht nicht. Ja, also müssen wir uns den Zustand irgendwie doch merken.
Ja, reicht es nicht eigentlich, wenn man nur
Das klingt relativ brauchbar. Jetzt muss mir nur noch sagen, was muss ich denn da aufbewahren?
Ja, alles, was in diesen Poema-Code, der vorhin auf der Folie gezeigt wurde, reingeht. Das ist wahrscheinlich die letzte Operation.
Genau. Also ich habe beide so ein bisschen recht. Das eine ist, es gibt Flecks, die kann ich anhand des Ergebnisses rausrechnen. Zero Fleck, sein Fleck, ne? Die zwei mindestens mal. Da weiß ich, wenn das Ergebnis 0 war, ist das Zero Fleck gesetzt und fertig. Da reicht mir das Ergebnis. Andere, das Beispiel war richtig, ne? So ein Overflow oder Carry Fleck. Da reicht mir das Ergebnis nicht. Da brauche ich. Ja, was brauche ich denn da? Wenn man die zwei Operanten kennt, ja. Ja. Also fürs Carry Flag ging es noch, beim Overflow geht es auch nicht. Da brauche ich. Das sind sozusagen zwei Carries, die ich mir ausrechnen muss, aber die kann ich mir so direkt nicht speichern. Ja, also zwei Operanten wäre okay, plus die Operation. Beim Ergebnis Zero Flag, da ist es mir wurscht, wer das Ergebnis 0 produziert hat. Das Zero Flag, wenn Ergebnis 0, dann ist das Zero Flag gesetzt, völlig unabhängig von der Operation. Carry Flag weiß ich nur, wie ich es berechnen soll, wenn ich die Operation kenne. Ich muss wissen, dass es eine Addition war, oder ich muss wissen, dass es eine Subtraktion war, oder ich muss wissen, dass es ein Verunten war oder irgendwas. Ja, also wenn ich dann einen Carry Flag brauche, brauche ich die Operation und zwei Operanden. Oder für Zero Flag würde reichen Ergebnis. Ja. Okay, man kann sich's überlegen, man sollte aufbewahren die Operation, ein Operanden und das Ergebnis. Daraus kann ich alles rausrechnen. So von der Idee her, wenn ich das Ergebnis und einen Operanden kenne, dann weiß ich bei der Addition auch den anderen Operanden. Und ihr könnt euch das überlegen, das gilt für alle anderen Operationen genauso. Ja, Multiplikation ist insofern ein bisschen einfacher, als dass die gar kein Carry Flag berechnet. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass man sagt, ja, wenn das so kompliziert ist, das zurückzurechnen, dann schadet natürlich auch nicht, das in den Code rein zu kompilieren, die Flex einmal fertig zu berechnen und gut ist. Beispielsweise bei der Multiplikation oder Division, die kommen nur ganz, die alle Schaltjahre überhaupt mal vor im Code. Da kann man es auch ruhig mit reinkomponieren, das ist performancemäßig kein Problem. Addition, Subtraktion und oder, und wie sie alle heißen, die kommen millionenfach vor. Da müsste man sehen, dass man optimiert. Jo, okay, also ihr seht, das ist auf jeden Fall eine Exception. Irgendjemand hatte da ja gleich am Anfang gesagt, aber das geht doch so einfach nicht. Es geht nicht einfach, definitiv nicht. Man muss sich mindestens diese drei Dinge immer noch merken. Plus den Instruction Pointer, den wir ja wegoptimiert haben. Also vier Variablen müssen wir immer mitführen. Allerdings diese vier Variablen zu schreiben, ist natürlich sehr viel einfacher, als jedes Mal Carry Flag und Co. auszurechnen. Nichtsdestotrotz, es kostet Performance. Ja. Also beispielsweise die Spark-Architektur ist da besser. Allgemein gesagt, es gibt Architekturen, die kennen einen Compare-Befehl, der jetzt das Ergebnis des Vergleichs nicht in Flex-Register schreibt, sondern in ein anzugebendes nächstes Register. Und alle anderen Additionen, Subtraktionen, wie sie alle heißen, berechnen keine Flex. Fertig. Nur der Compare-Befehl. Das ist natürlich eine feine Sache. An der Stelle. Ja. Zeit ist schon wieder um. Ihr seid alle noch.
Wir haben noch 10 Minuten.
Wir haben noch, ja, stimmt, wir haben noch 10 Minuten. Deshalb seid ihr noch stille. Okay. Ich bin also mal vorsichtig, meistens überziehe ich nämlich. Okay, also wie könnte es dann ausschauen? Also wir haben jetzt, also früher hatten wir so die Idee, ja, wir haben Blöcke, jeder Block ist sozusagen eine Instruktion. Ich führe die Instruktion irgendwie aus, simuliere die, ich berechne die Flex, berechne den neuen Instruction Pointer und fertig. Zweite Instruktion, Prinzip das gleiche, macht vielleicht natürlich ein bisschen was anderes. Wenn ich die jetzt zu einem Block zusammenkleben möchte, dann kann ich ja sozusagen das Return in der Mitte rausnehmen und dann werden die durchgängig berechnet. Allerdings sieht man dann natürlich, wenn ich das Return hier rausnehme, dann berechnet er hier Instruction Pointer und da unten nochmal, dann kann ich den auch rausnehmen. Wenn ich jetzt sehe, hier werden Flex berechnet und da werden Flex berechnet, dann kann ich auch die Flex-Berechnung rausnehmen. Dann wäre das, was übrig bleibt, Instruktion A ausführen, B ausführen. Naja, und vor dem Zurückkehren, da muss der Zustand mal richtig berechnet werden, Flex berechnen, Instruction Pointer. Allerdings, und das ist jetzt halt die eine Einschränkung, wenn jetzt die erste Instruktion Exceptions produziert, dann, ja, dann muss ich die Flex wieder gerade biegen, Instruction Pointer gerade biegen und zurückkehren. Solchen Code könnte ich generieren, wobei ich das logischerweise natürlich sinnvollerweise auch nur dann generiere, wenn überhaupt die Instruktion A Exceptions produzieren kann. Ja, wer kann in der Intel-Welt alles Exceptions produzieren?
Jede Instruktion, die man speichert. Also jede. Ja, also fürs Instruktion holen kann jede Instruktion.
Wichtig, ja.
Auslösen, also wenn man den Platform. Danach, ja, jede Instruktion, die er nochmal abspeichert, dann nochmal, es gibt ein paar. Also, alle reinen Registeroperationen nicht.
Mhm.
Außer sie würden mittels Arithmetik bei reinen Registeroperationen aus. Also sind es, glaube ich, relativ wenige, die gar keine auslösen können.
Ne, also alle mit Speicheroperanten können alle irgendwie Pagefaults auslösen. Und alle, die irgendwelche Rechengeschichten mit Exceptions generieren können. Also in der Intel-Welt eigentlich nur die Division. Ja, es gibt noch zwei andere. Da kommt wahrscheinlich kein Mensch drauf. Es gibt so einen Interrupt on Overflow Befehl. Ja, kann eine Exception produzieren, wenn der Befehl davor einen Overflow Flag gesetzt hat. Und es gibt noch sogenannte Bounce-Check-Instruktionen, gedacht für Zugriffe auf Arrays. Bevor ich auf Array zugreife, kann ich mal gucken, ob der Index zwischen 0 und einem anzugebenden Oberwert liegt. Die kann auch noch Exceptions produzieren, alle anderen sonst nicht. Jo, gut, aber insofern sind in der Intel-Welt viele, viele solche Einschübe drin. Die sind doof. Warum sind die doof? Na gut, erstens sind sie natürlich doof, weil dieses Exception Pending, diese Abfrage natürlich so ein Compare und Branch if not equal nach unten sind. Das sind letztendlich zwei Assembler-Instruktionen, die wir wieder brauchen. Und was ist noch blöd? Der Code ist, was die Performance angeht, sehr schlecht. Wenn ihr das einer modernen CPU zu fressen gebt, die ist sehr langsam bei der Ausführung. Ja, das ist, also am C-Programm selber seht ihr es nicht. Das C-Programm ist im Prinzip okay. Das Problem ist, wenn ihr das runterkompiliert, Ja, was führt die CPU denn wirklich aus? Die CPU wird ausführen, die Simulation von Instruktion A, wird das if ausführen, dann springt sie runter, wird das b ausführen. Naja, und wenn ihr das euch vorstellt, das kommt natürlich dann mehrfach vor, soll heißen, er führt immer ein bisschen was aus, springt, führt ein bisschen was aus, springt, führt ein bisschen was aus, springt und er überspringt große Teile. Da die Flex wieder gerade zu biegen, haben wir uns gerade überlegt, das ist ja so trivial nicht. Das sind relativ große Bereiche. Das heißt, er führt im Speicher immer nur so kleine Häppchen im Speicher aus. Der Cache ist ja wirkungslos. Der Cache lebt davon, dass einmal ich mir eine Instruktion hole und ich die nächsten, die in dem Cache auch noch mit drin stehen, der Reihe nach ausführe. Und erst wenn ich am Ende des Cache-Blocks angekommen bin, er eine nächste Cache-Zeile holt. Hier kann man sagen, der springt von Cache-Zeile zur nächsten Cache-Zeile, zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten. Der Cache bringt nichts. Ja, wie sollte man das dann umformulieren? Ja. Grob ausgesagt. Also hier oben müsste ein rein, wenn, Exception Pending, Goto, Behandlung. Und dann kommt der Teil direkt darunter. Also er sollte aus diesem linearen Code nur rausspringen zur Fehlerbehandlung. Weil das ist der Sprung, den er fast nie macht. Und ansonsten der Code, den er wirklich immer ausführen soll, der müsste so eng beieinander stehen, wie es geht. Jo. Gut, das haben wir noch. 3 Minuten haben wir noch. Ja, schaut euch den Code hier an. Ich hole mir die 0 nach EBX und ich dividiere EAX durch EBX. Und dann springe ich zurück. Kleine Mini-Assembler-Funktion. Was wird passieren? Naja, eigentlich passieren soll, er holt sich die 0 nach EBX. Er dividiert und weil er durch 0 teilt, crasht er an der Stelle. Instruction Pointer steht auf dem Divisionsbefehl und der zum Beispiel Debugger läuft los. Wie schaut das aus, wenn ich jetzt Just-in-Time kompiliere? So, dann würde ich mir die Instruktion holen, kompilieren, in meinen Cache schreiben. Ich hole mir die Instruktion, kompiliere sie und schreibe sie in den Cache. Und will diese holen, kriege aber vielleicht ein Page-Fault, weil die Return-Anweisung vielleicht auf der nächsten Page steht. Dann habe ich jetzt einen Unterschied beim Just-in-Time-kompilierten Code gegenüber dem simulierten Code. Also einmal habe ich eine Division durch Null-Fehler, einmal habe ich stattdessen Page-Fault. Das heißt, die Simulation liefert mir ein anderes Ergebnis als die Just-in-Time-Kompiliererei. Ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Kann man das Problem ignorieren oder? Ja, man kann es ignorieren in dem Sinne, dass man sagt, ja, eine moderne CPU macht ein Prefetching. Oder eine nicht ganz so moderne CPU macht Pipelining. Pipelining heißt aber auch, ich führe Instruktionen aus und während ich welche ausführe, hole ich schon andere hinterher. Und da kann mir natürlich Ähnliches passieren. Es kann sein, die habe ich im ersten Schritt, hole ich mir die, im zweiten Schritt führe ich die aus und hole mir die und im dritten Schritt führe ich die aus und hole mir die. Ja, da passieren dann ja sozusagen auch zwei Fehler sozusagen gleichzeitig in der Pipeline Und je nachdem, wie ich die Pipeline stricke, kann es mir auch noch passieren, dass ich die anfange auszuführen, aber noch nicht zu Ende berechnet habe, aber die schon hole und dann also an der Stelle auch den Pagefault früher kriege. Ja, also typischerweise heutzutage Superskalar-CPUs, die holen sich immer so viele Instruktionen wie geht. Also moderne zum Beispiel mal 4 Instruktionen am Stück. Die würden sich die 3 Instruktionen, die da stehen, alle mit mal holen. Das heißt, auch die würde sofort auf dem Pagefault laufen. Und okay, die werden dann meistens auch noch out of order ausgeführt, also in irgendeiner Reihenfolge, welche halt gerade als schnellstes fertig ist. Also in diesem Fall die Division dauert mit Abstand am längsten. Der wird mit dem Red schon anfangen, bevor die Division schon fertig ist. Also insofern würden da ähnliche auftreten.
Aber im Unterschied sonst kann die CPU wirklich den Zustand von vorher wieder herproduzieren.
Die Frage, muss sie das überhaupt? Also bei einer Superskalar-CPU, bei Intel steht irgendwo dabei, die Reihenfolge ist nicht definiert. Das passiert auch wirklich. Ist auch in dem Sinne kein Problem, weil natürlich das Betriebssystem holt dann die Seite nach, die da fehlt vom Pagefault. Ob das jetzt vor der Division passiert oder danach, das merke ich als Programmierer eh nicht. Ne? Jo, wie schaut es aus mit alten, kleinen CPUs? Die haben wir kein Problem, weil die normalerweise keine MMU haben. Da haben wir keine Pagefaults, da kann das nicht passieren. Problematisch sind eventuell mittlere CPUs, also die, die ein MMU haben, aber noch kein Prefetching. Also beispielsweise so ein 386er, der hat eine MMU, aber der ist mikroprogrammiert, der führt wirklich eine Instruktion aus und erst wenn die komplett fertig ist, holt er sich die nächste. Und dann, das ist ein bisschen wirklich problematisch. Normalerweise werden in der MMU immer die sogenannten Access und Dirty Bits passend gesetzt. Soll heißen, immer wenn er auf eine Page zugreift, merkt er sich das, dass er die Page schon mal gebraucht hat. Und da kann es mir natürlich passieren, dass jetzt, sagen wir mal, das Access Bit von der Page, wo das Return drauf stand, ne, schon gesetzt ist, bevor er die Division macht. Und das kann natürlich eigentlich nicht passieren. Und das kann gegebenenfalls auch weitere Unterschiede letztendlich im Betriebssystem auslösen. Dass er dann im Betriebssystem vielleicht gar nicht merkt, also sich merkt sozusagen, das Red wurde noch nie ausgeführt. Das wurde nie accessed. Das ist dann ein Unterschied. Ja, muss man sich überlegen, ob man das tolerieren will oder nicht. Wenn man das so vorkompilieren will, dann muss man es irgendwie tolerieren. Jetzt habe ich doch wieder überzogen. Ihr habt Schuld. Jo, ich danke euch fürs Mitmachen, fürs Dagewesensein. Wir sehen uns Freitag wieder. Dankeschön.